So, und damit herzlich willkommen hier zurück zu Teil 2 unseres Interviews mit Rachel Etze über das Thema Rassismus. Falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann hol das auf jeden Fall vorher nach und dann wünsche ich dir jetzt halt ansonsten ganz, ganz viel Spaß mit dem zweiten Teil und Rachel Etze. Rachel, jetzt haben wir sehr, sehr viel über die Ursachen gesprochen. Jetzt werden wir mal ein bisschen in die Zukunft visierter. Wir blicken mal auf deine Vision. Wie würde denn eine Welt ausschauen, die gleichberechtigt ist, die ohne Vorurteile lebt und eine Gesellschaft bietet, die eben genau gegen diese Themen vorgeht oder diese Themen einfach nicht hat?
Ich bin, um ehrlich zu sein, sehr dankbar für diese Frage, weil wenn man diese Arbeit jahrelang macht, kann man auch die Vision aus den Augen verlieren, weil man dann irgendwann auch gar nicht mehr glaubt, dass Veränderungsprozesse stattfinden, weil man immer das Gefühl hat, man wird zurückgeworfen. Und das merke ich besonders eben in den Workshops, wie viel Unwissen da ist. Und jetzt mit der Frage, die du mir stellst, merke ich einfach wieder, dass der Hauptgrund für diese Arbeit ist Sensibilisierungs- und Bildungsarbeit. Das heißt, wenn wir, keine Ahnung, in den nächsten Jahrzehnten auf Deutschland schauen oder auch andere Nationen natürlich, wo auch ganz viele Menschen auch Antirassismusarbeit oder rassismuskritische Arbeit machen, dass wir in einer reflektierten Gesellschaft leben, die sich ganz klar mit Rassismus, mit kolonialen Strukturen, kolonialen Kontinuitäten radikal auseinandersetzt. Egal, was das auf emotionaler Ebene bedeutet. Was Betroffene erleben auf emotionaler Ebene, ist sowieso eine Last, die man einfach so gar nicht beschreiben kann. Das merke ich immer wieder. Das Mindeste, was man tun kann, ist versuchen, etwas Last abzunehmen und zu sagen, wir stellen uns unsere eigenen Geschichte. Und ja, wir haben eine verdammt große Bürde mit der NS-Zeit. Ich merke es in den Workshops immer wieder, boah, wir hatten das doch jetzt schon mit der NS-Zeit, jetzt auch noch der Kolonialismus, wo soll das dann ändern? Es tut mir leid, unsere Geschichte hat einfach sehr, sehr viele hässliche Ecken. Und da müssen wir hingehen.
Und bietet vor allem Chancen, es anders anzugehen. Bietet Chancen, daraus zu lernen. Und das gehört, finde ich, auch dazu, dass deswegen so hart, wie es geht, ich sag mal, sich damit auseinandersetzen und dann wiederum die Chance und sehen, wie können wir es denn anders machen.
Ja, und dafür musst du halt natürlich anerkennen, dass es halt diese Problematik gibt.
Das ist
halt
der erste Schritt. Genau,
das ist der erste Schritt, ja. Weil es viele Leute gibt, die tatsächlich auch glauben, es gibt gar kein Problem. Das heißt, also erstmal, und das ist, warum der Kampf auch so lange andauert, ist es, weil wir erstmal, wir sind im Grunde genommen wir sind immer noch in der Zeit der Aufklärung. So krass,
ja,
wie das
wir
klingt.
Klären auf, ja.
Ja, darum geht's eigentlich. Es ist also ein Aufwachen aus einer Trance. Natürlich die Betroffenen, die haben seit die ganzen Jahrhunderte sich mit dieser Thematik beschäftigt. Aber jetzt wird das Thema immer mehr. Gut, es war auch in den letzten Jahrzehnten natürlich auch so. Es gab schon immer rassismuskritische Antirassismusbestrebungen. Aber jetzt ist so eine Zeit gekommen, wo eine neue Generation anwächst, ja. Eine Generation, die auch mal mit einem ganz anderen Selbstwertgefühl, mit einem Selbstbewusstsein. Und das ist vor allem natürlich diejenigen, die auch vor allem hier in Deutschland auch geboren sind, ja, die natürlich auch ihre Daseinsberechtigung claimen wollen. Das heißt, man wird natürlich dann auch damit in die Ecke gedrängt und es entsteht auch ein Druck, sich mit der Thematik zu beschäftigen. Deswegen ist es jetzt gerade, also schon fast on vogue, würde ich sagen, dass man sich überhaupt mit der Thematik beschäftigt, auch wenn es natürlich viel Gegenwind gibt. Aber meine Vision ist echt, dass wir, ja, dass diese Selbstreflexion, dass wir das überhaupt Leuten erstmal beibringen, was es bedeutet, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Weil im Grunde genommen, wenn ich in einem Workshop sitze und jetzt irgendwie mit kolonialen Sachen komme, was aber in dem Moment einfach nur passiert, ist, dass die Person, die wird getriggert, eine weiße Person. Da passt es irgendwie nicht und fühlt sich davon gestört, wie auch immer. Aber es ist etwas, was auf der emotionalen Ebene ja passiert. Und wenn ich selbst reflektiert bin, dann kann ich mich damit beschäftigen und sagen, warum stört mich das jetzt gerade? Was ist jetzt das Problem? Und ich kann mich an eine Workshop-Situation in einem Nachwuchsleistungszentrum erinnern. Da hatte ich einen Trainer gehabt und da ging es darum, dass wir uns mal mit betroffenen Perspektiven beschäftigt haben. Ne? Dass die einfach mal so ein Gefühl dafür bekommen, was erleben diese Menschen eigentlich im Alltag, weil da wird auch viel zu wenig drüber gesprochen. Und dann gab es eine Situation, weil sie sich rausgesucht hat und meinte so, ja, aber muss man das dann irgendwie rassistisch lesen? Es war ja vielleicht auch irgendwie anders gemeint und hat dann versucht natürlich Argumentation zu entwickeln, ja, damit die Situation eigentlich nicht als rassistisch gewertet werden kann. Und habe ich dann zu ihm gesagt, schauen Sie mal, das ist schon ein Schritt zu früh. Sagen Sie mir doch mal, was ist in Ihnen vorgegangen, als Sie diese Berichte gelesen haben? Und hat er gesagt, es hat mich getroffen. Also es hat ihn getroffen auf einer emotionalen Ebene, aber er wollte das irgendwie auch nicht wahrhaben und hat es versucht, anders zu framen. Und wenn wir selbstreflektiert genug sind und vor allem weiße Menschen auch realisieren oder verstehen, was es bedeutet, sich mit den Emotionen zu beschäftigen, wenn man eben diese Rassismusvorwürfe bekommt, ey, wir wären schon so viel weiter. Und das ist meine Vision, dass wir echt in den Austausch kommen können und dass die Leute zuhören und nicht, wenn ich etwas sage, dass dann wieder irgendwelche Rechtfertigungsstrategien an den Tag gelegt werden, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann. Ich habe schon meinen eigenen Schmerz. Ich habe jetzt noch keine Zeit, jetzt immer die ganze Zeit noch im Alltag, wo ich nicht im beruflichen Kontext unterwegs bin, Bildungsarbeit zu machen. Was erwarten die alle von mir? Das ist einfach viel und es ist unfassbar schmerzhaft, weil man sich auch mit sich selbst dann immer wieder konfrontiert sieht, die Erfahrung, die man gemacht hat. Und deswegen wünsche ich mir, wie gesagt, diese Selbstreflexion. Das ist das A und O, das ist die Basis.
Das ist super, super wichtig, wo du beginnst. Ich glaube, dass diese Selbstreflexion natürlich auch ein Prozess ist, so grundsätzlich, was wird dir mitgegeben? Also das heißt, ich sehe, wie gesagt, dieses Aufgabengebiet nicht bei dir. Du bist der Schritt danach. Diese Selbstreflexion, das ist genau, wie du richtig sagst. Und das kannst du ja auf alle Bereiche anwenden. Aber da gilt es eben, noch mehr Arbeit zu leisten. Und ehrlich gesagt, für mich beginnt es eben von Kindheit auf, daran zu arbeiten. Es beginnt natürlich zu Hause im Elternhaus. Das heißt, wenn Eltern das jetzt hören, arbeitet doch bitte daran. Lasst doch Kinder auch selbstreflektiert agieren. Selber über Dinge nachdenken, nicht alles vorgeben, sagen, so ist das. Weil genau damit schaffst du nämlich die gegenteilige Struktur, dass alles immer klar ist. Und ja, haben mir meine Mama und Papa gesagt. Oder Oma, Opa. Selber überlegen lassen. Dazu gehört für mich die Schule, wo Grundsatz gesetzt wird, wo Lehrerinnen und Lehrer, vielleicht hören ja auch hier Lehrerinnen und Lehrer auch zu, ihr habt eine Riesenmöglichkeit, genau diese Selbstreflexion auch mitzugeben, damit eben dann in der nächsten Instanz besser gearbeitet werden kann. Und natürlich auch unseren Podcast, wo ihr jetzt zuhört und ihr vielleicht auch andere Menschen begeistert und selbstreflektierter angehen lassen könnt, indem ihr kritische Fragen stellt, indem ihr hinterfragt. Weil indem wir Fragen stellen, beginnen Menschen nachzudenken. Und bitte hört auf, ich sag mal, klare Aussagen nur zu formulieren, sondern mehr an Fragen zu stellen, weil damit beginnt das Nachdenken. Und wenn wir diese Ebene erreichen, können wir, glaube ich, auf eine tiefere Ebene gehen.
Ich gehe tatsächlich noch einen Schritt weiter und ich glaube, an einen Punkt, der wehtun wird. Und zwar, ich habe jetzt ganz viel rausgezogen und ganz viel auch einfach jetzt überlegt. Was ich ganz kurz gerade prägnant sagen möchte, hört auf damit, die Geschichte irgendwie entweder rechtfertigen zu wollen oder die Geschichte totzuschweigen und zu sagen, hey, wir sprechen nicht drüber. Es ist der erste wichtige Schritt an alle Eltern, alle Lehrer, auch an alle, die sich damit auseinandersetzen. Hey, gebt diese Geschichte weiter und gebt vor allem der Generation die Möglichkeit, daraus zu lernen und mit dieser Geschichte zu arbeiten. Weil das Schlimmste, was wir machen können, ist einfach zu schweigen und nicht drüber zu sprechen und zu sagen, hey, ja, es ist passiert, aber es gibt trotzdem Menschen, und da muss ich jetzt leider ein bisschen politisch werden, es gibt trotzdem Menschen, die diese Gedanken weitertragen. Und wenn es keine Menschen gibt, die sich dafür einsetzen und sagen, hey, wir sprechen darüber und wir möchten keine Generation, die sich damit nicht auseinandersetzt und nicht sagt, hey, bis hierhin und nicht weiter. Und wir kennen diese Geschichte und wir tun alles dafür, dass wir in einem freien Deutschland leben, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der jeder so sein darf und ohne diese Glaubenssätze und Vorurteile. Wir müssen an der Basis arbeiten. Und das ist ganz, 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 ganz entscheidend. Deswegen Eltern, Lehrer, ganz ehrlich, einfach jeder, der das jetzt hat, hier gerade hört und hören muss in dem Fall, wirklich damit auseinandersetzen, reflektieren und nicht totschweigen, sondern sich damit auseinandersetzen und jetzt beschließen, hey, es wird nie wieder so sein und wir machen es einfach besser.
Ich habe noch einen ergänzenden Punkt dazu. Ich glaube auch, dass sich sehr vieles mehr und mehr auch ergeben wird, weil der Druck, und das hatte ich vorhin versucht zu erwähnen, auf Deutschland, auf Europa nimmt mehr und mehr zu. Genau auf diese Strukturen. Aufgrund auch der Weltwirtschaft, und das ist in meinen Augen etwas ganz, ganz Positives, weil da gerade eben ein Gegengewicht entsteht, und zwar ein gewaltiges Gegengewicht. Und das ist auch noch, das ist ehrlich gesagt meine Hoffnung oder meine größte Hoffnung. Klar, ich hoffe, dass alle selbstreflektiert nach diesem Podcast agieren. Ich glaube, das ist aber ehrlich gesagt ein langer Prozess, weil er eben schon so früh angesetzt werden darf. Ich denke, der größte Hebel und der schnellste Hebel ist die Weltwirtschaft, die mehr und mehr kommt. Und ich glaube, da ist Europa und vor allem Deutschland noch gar nicht so gefasst, was da auf sie zukommt. Und das wird sie zum Reflektieren in meinen Augen und hoffentlich mehr und mehr zwingen dazu. Aber das ist jetzt, ich sag mal, eine positive Zukunftsvision. Wahrscheinlich für uns Deutschen jetzt, oh Gott, nein, Deutschland wirtschaftlich nicht mehr so erfolgreich. Ja, gehört wohl mit zur Wahrheit. Aber ja, ich habe ganz große Hoffnung, dass da was passiert. Und vor allem, was du auch gesagt hast, und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, da gibt es echt viele sehr junge Menschen auch da draußen, die jetzt reflektierter agieren und nicht mehr alles akzeptieren wollen. Das finde ich auch ganz toll. Das ist mir gesagt auch aufgefallen, Rachel. Das gehört auch mit zur Wahrheit.
Ja, total.
Sonst wahrscheinlich auch andere Beispiele, aber Die geht es ihm auch.
Also wenn ich da gar keine Veränderung sehen würde, ich weiß ja gar nicht, ob ich die Arbeit überhaupt weitermachen würde.
Ja.
Ne? Also da findet natürlich schon was statt. Und da gibt es auch echt Leute, und die nennen wir dann eben weiße Allies.
Ja.
Das sind wirklich Leute, die ganz klar sich rassismuskritisch positionieren, die den Mut haben, sich kritisch mit ihrem Weißsein zu beschäftigen und meine Erfahrungen nicht in Frage stellen. Die sagen ihr ganz klar, Rachel, ich habe dich gehört und meine Aufgabe ist es, dann eben diese Arbeit auch weiterhin zu machen, um mich weiterhin zu reflektieren und das dann auch weiterzugeben an andere weiße Personen. Und ich glaube, so der wichtigste Schritt ist, und das wird, ja, es wird auch wahrscheinlich nochmal für neue Umbrüche in unserer Gesellschaft sorgen, das ist, wenn diese ganzen betroffenen Perspektiven immer sichtbarer werden. Mhm. Es viel mehr Narrativen gibt, die wir, ich sage jetzt ganz bewusst eben wir von, also vor allem migrantischen Communities, wenn wir die Narrativen selbst bestimmen dürfen. Und das nicht eben die dominante Gesellschaft, in der wir leben, das für mich dann eben bestimmt. Und dann wird es wird ein Clash geben, weil es gibt einfach Leute, die das nicht wollen. Aber ich bin da trotzdem positiv gestimmt, weil diese Communities, es wird einfach immer mehr Empowerment geben. So, und auch viel mehr Leute, die sich hoffentlich auch diesen Bestrebungen eben anschließen. Und vor allem viel mehr Einblicke in die Lebensrealitäten betroffener Perspektiven. Also sich zumindest mehr mit diesen betroffenen Perspektiven beschäftigen und mehr Ahnung eigentlich darüber haben, wie diese Menschen hier leben, was sie machen und wie ihre Lebensrealität tatsächlich einfach ist. Und da findet noch meines Erachtens nach noch die Spaltung etwas zu groß. Das wird nicht so sehr gesehen. Und da haben natürlich neben Schule, Eltern, Institutionen, die halt viel mit Erziehung auch zu tun haben, die Medien auch eine ganz, ganz, ganz große Verantwortung. Wen sie da hinstellen, wer über wen was spricht. Das, also wenn wir da einfach viel mehr Repräsentation hätten, das ist übrigens noch eine Vision, die ich habe, dass ich mich selbst reflektiert sehe, dass da jemand, keine Ahnung, irgendwie die Nachrichten macht, dass da in den höheren Institutionen, keine Ahnung, ob es jetzt in Fußballinstitutionen, wie auch immer, oder an den Universitäten, dass man da viel mehr Menschen hat, die nicht nur sich einfach thematisch mit ihrem Berufsfeld natürlich auskennen, ganz klar, das ist ja die Voraussetzung, aber nochmal eine ganz spezifische Perspektive mitbringen, dass sie also aus einer, ja, ich sag ganz bewusst betroffenen Perspektive eben auch sprechen können und nicht andere für uns dann eben sprechen. Das würde eine ganz, ganz krasse Wandlung einfach in unserer Gesellschaft bringen und für mich auch einfach, würde ich sagen, auch schon das Selbstwertgefühl auch wirklich stärken, ja, und mich auch glücklicher machen, wenn ich ganz genau weiß, ey, die Leute, denen wird nicht der Weg versperrt, Arbeitsmarkt, Wohnungsmarkt, was auch immer, ne, struktureller Rassismus ist hier das Stichwort, dass die Leute einfach aufsteigen können, dass es mir scheißegal ist, dass wenn ich in einem Unternehmen sitze und der, keine Ahnung, dass da jemand Chef ist, der, keine Ahnung, Mahmoud heißt. Also, dass mich das dann einfach nicht bockt. Also, ne, das wünsche ich mir.
Total.
Dass das irgendwann nicht mehr relevant wird.
Habe ich hier spannende Studien drüber gelesen, über das Thema, jemand bewirbt sich wo einfach nur mit den Namen und dass da einfach so viele abgelehnt werden, die ihm dann nicht Müller oder was weiß ich heißen. Das ist enorm. Und selbst auch ein Müller könnte auch, also, naja, gut. Ich will es jetzt gar nicht ausfahren, weil es einfach so doof ist. Aber okay, weiter geht's. Wie gehst du denn eigentlich mit Menschen um, die zu deinen Fortbildungen gehen und überhaupt nicht offen sind, beziehungsweise die den Zusammenhang überhaupt nicht verstehen? Also du hast jetzt vorhin das N-Wort auch angesprochen, dass das ja mal bei einer Fortbildung von dir gesagt wurde. Zumindest ich verstehe es jetzt so, dass diese Person sich überhaupt nicht damit auseinandersetzen möchte oder es nicht kann, nicht versteht, ich weiß es nicht. Ich habe die Person nicht getroffen, deswegen ist schwierig jetzt da zu ihr etwas zu sagen. Wie gehst du denn damit um, ja?
Also irgendwann entwickelt man schon so das Bewusstsein, gerade in so Workshop-Situationen, dass diese Menschen, die dann auch so ganz flapsig irgendwie so Begriffe sagen oder sich auch dagegen wehren, irgendwie ihre Sprache oder ihr Denken zu verändern, dass sie oftmals keinen Kontakt haben zu Menschen, die Rassismuserfahrungen machen. Das ist für die eine ganz, ganz fremde Welt. Und was ich dann in dem Moment mache, ist, dass erstens, ich ignoriere das nie. Das geht nicht. Du wirst immer Leute haben in einem Workshop, die voll drin sind, die mehr lernen wollen, die bereit sind, sich zu reflektieren. Und im selben Raum hast du einfach auch Leute, die stören. Und die sind total wichtig, weil sie eben auch zeigen, wo da die Denkmuster verankert sind. Und ich hatte da auch eine Situation gehabt, wo beispielsweise ein Workshop-Teilnehmer, der konnte es nicht verstehen, warum wir zum Beispiel eben nicht mehr N-Küsse sagen oder auch nicht mehr, ne, so Mohrenköpfe. Also ich sag jetzt, ich muss das Wort aussprechen, Mohr, ja, weil es hat sich noch nicht etabliert, dass man M-Kopf sagt, da wissen die Leute, was gemeint ist.
Ja.
Weil es ist ein rassistischer Begriff tatsächlich, ja. Und als ich ihm dann angefangen habe zu erklären, woher diese Begrifflichkeiten kommen, dann hat es für ihn erst Klick gemacht. Und dann ist mir klar geworden, ich habe immer dasselbe Muster. Die Menschen, die sich wehren, die wissen es nicht. Okay, die wissen es nicht. Und da ist ein Widerstand, sich auch selbst zu verändern, weil es würde ja im Grunde genommen auch ihre gesamte Lebensrealität bröckeln lassen. So, die haben ihr ganzes Leben lang so gelebt, da kommt jemand von der Seite und boom, auf einmal ist es einfach nicht mehr alles, darf das nicht mehr existent sein. Ja, also ist es hart, also das zeigt mir auch immer wieder, also ich muss sagen, ich bewundere mich hardcore für diese Arbeit. Weil es ist eine Sache, mich total verletzlich zu zeigen und dann auch gleichzeitig eine Sensibilität für andere Menschen zu haben, die mir oftmals auch selbst gar nicht entgegengebracht wird.
Und auf den Putz wieder drücken zu können und halt auch diese Knöpfe und argumentativ überzeugen zu können. Richtig. Weil klar, wenn du die jetzt einfach anschreist, damit bewirkst du nichts. Du darfst ja argumentativ überzeugen und das gehört ja auch dazu. In diesen ganzen Emotionen, die du da, glaube ich, dann in so einem Vortrag auch erleben darfst. Wow, Respekt.
Ja, das auf jeden Fall. Ich muss aber den letzten Punkt muss ich tatsächlich nochmal revidieren. Also ich würde mit dem anschreien.
Ja.
Also ich hatte eine Situation, habe ich auch jemanden angeschrien.
Oh, sehr gut.
Brauchst du nochmal. Ja, und es musste sein, und das würde ich allen Trainern, Trainerinnen, Workshop-Leiterinnen, also ich würde nicht empfehlen zu schreien, das meine ich nicht. Was ich im Moment gemeint habe, diese Person hat so stark die Rassismuserfahrung von Betroffenen relativiert und als nicht existent erklärt, dass ich dann irgendwann wissen muss, jetzt ist die Grenze erreicht. Ich muss das nicht tolerieren. Schon gar nicht in dem Raum, den ich hier leite.
Ja.
Und dann diese Grenze ganz klar aufzuzeigen, zu sagen, stopp, ich muss meine Erfahrung hier nicht verhandeln. Das mache ich nicht für Sie. Wenn Sie das annehmen, eine Sache. Wenn Sie es nicht annehmen, eine andere Sache. Aber ich werde jetzt nicht anfangen, hier zu diskutieren und versuchen, genau über dann die Argumentation ihm zu erläutern, dass das die Realität ist. Nein, dafür ist mir meine Energie auch zu schade. Ja. Und habe dann so ein klares Statement abgelegt und einfach von meiner Erfahrung berichtet und das auch so stehen lassen, dass das wird hier in dem Raum nicht diskutiert. Dann kam er am Schluss zu mir und hat gemeint, boah, krass, danke für diesen Workshop, weil es hat dann bei ihm auf der emotionalen Ebene gewirkt. Also da muss man auch Menschenkenntnisse haben, wie man mit den Leuten umgeht. Und das ist halt ein Persönlichkeitsentwicklung mit das Wichtigste überhaupt in dieser Arbeit, meines Erachtens nach. Einmal natürlich auch irgendwie für eine gewisse Form des Selbstschutzes, dass ich immer wieder Räumlichkeiten habe für mich, wo ich mich zurückziehen kann und auch wieder die Energie tanke und reflektiere, was da passiert ist und ein Backup habe. Aber auch gleichzeitig zu verstehen, dass im Grunde genommen, einerseits hast du halt natürlich diese ganzen rassistischen, kolonialen Denkmuster, aber du hast da Persönlichkeiten sitzen. Das sind einfach Persönlichkeiten mit ihren eigenen Themen. Ja? Es gibt Leute, denen passt es vielleicht auch gar nicht, dass ich beispielsweise einfach als Frau vorne sitze und dem Wissen erklären will. Ja. Ne? Da kommen ja ganz viele Sachen zusammen und da muss man einen Blick für haben, mit wem habe ich es hier gerade zu tun. Und da muss ich halt, wie gesagt, lernen, auch mich dann irgendwann abzugrenzen und zu sagen, stopp, weil jetzt wird es gefährlich. Weil mich in so einem Raum, und das sind häufig weiße Räume, mich dann zu präsentieren, zu öffnen, ey, das kann halt echt auch nach hinten losgehen. Das ist wirklich, wirklich gefährlich. Weil dann auch Wunden aufreißen können, von denen ich gar nicht wusste, dass sie noch da sind. Ja, das ist halt unfassbar, ja, das ist eine sehr prekäre Situation. Und da habe ich einfach mir angeeignet, da einfach Grenzen zu setzen, was wir sowieso überhaupt gesamtgesellschaftlich überhaupt lernen müssen, was es bedeutet, Grenzen zu setzen. Aber in dem Kontext mache ich das dann mit Leuten auch, die ich als in Anführungszeichen etwas schwierig oder herausfordernder erachte, mich auf die Debatte mit ihnen einzulassen, aber auch zu wissen, wann ich die Grenze setze.
Vor allem, was du ja nicht vergessen hast, in diesen klaren, starken Worten nimmst du ja auch andere Personen wieder mit auf dieser Reise. Das heißt, vielleicht hockt ja doch eine Person noch in diesem Raum, die sagt, hey, ich will auch meine Stimme ergreifen, aber die traut sich noch nicht in dem Moment. Und dann hört sie dich da vorne, wie du plötzlich klar ein Statement setzt und klare Grenzen ziehst und dann sie sagt, hey, das kann ich doch genauso. Und das darfst du nicht vergessen, deswegen bin ich voll bei dir, revidiere auch meine Aussage. Hast du, nächste Frage bitte. Sehr gut.
Es ist tatsächlich auch die vorletzte Frage unseres Interviews mit dir, Rachel. Und zwar, du kennst ja unseren Podcast und wir haben auch ganz viel schon vor der Aufnahme drüber gesprochen. Wir haben ja eine Community und jetzt natürlich die Frage, Björn und ich haben diese Werte und dementsprechend auch unsere Zuhörer und Zuhörerschaft. Und wir möchten gerne auch als Podcast Freiheit leben ganz klar unsere Kante und unsere Grenze beim Thema Rassismus ziehen und zeigen. Jetzt natürlich die Frage, was kann denn jeder, der jetzt gerade diesen Podcast hört, egal ob er 13 ist, ob sie 27 ist, ob er sie ist, 48 ist, was kann dieser Zuhörer, diese Zuhörerin tun, um ein Zeichen im Alltag ganz klar gegen Rassismus zu setzen? 1, 0, 0, 0, 0. 10.000 Downloads jetzt hat in der bisherigen Zeit Podcast. Das ist ein unfassbar toller Meilenstein. Vielen, vielen Dank, dass du Teil dieses Podcasts bist und dass wir diesen Meilenstein, diese Zahl jetzt halt mit dir zusammen erreichen konnten. Schön, dass du zu diesen 10.000 Downloads mit dazugehörst. Und ich habe natürlich jetzt besondererweise mal in der Werbeunterbrechung den Björn dabei.
Hallo Flo, ja, wirklich vielen, vielen Dank da draußen. Und ja, wir sind so dankbar und jetzt einfach nur ganz, ganz viel Spaß mit der weiteren Folge.
Also das Allerwichtigste, oder würde ich auch die Zuhörer, Zuhörerinnen direkt auch ansprechen, bitte hör mir einfach zu. Hör diesen Menschen zu, die von ihren Erfahrungen berichten, und nimm das ernst. Und egal, was gerade in einem vorgeht, ob man das hören will, nicht hören will, wie auch immer, hör einfach zu und lass den Menschen diesen Raum, über ihre Erfahrung zu sprechen, weil was man in den letzten, keine Ahnung, Jahrzehnten alles oder Jahrhunderten unterdrücken musste, das kann man eigentlich gar nicht aufarbeiten. Ja, das heißt, man würde mir und ganz vielen anderen Menschen, die von Rassismus betroffen sind, wirklich erstmal den Gefallen tun, einfach mal zuzuhören, den Mund zu halten und mal diese Erfahrungen aufzunehmen. So, das ist das Allererste. Das Zweite ist, bitte, es ist ganz, ganz wichtig, und das möchte ich auf jeden Fall betonen, dass wir Rassismus nicht als etwas verstehen, was nur irgendwie Nazis machen. Bitte nicht, das sind nicht nur rechtsextreme Neonazis, sondern das ist einfach ein Teil unserer gesamten Gesellschaft. Dass wir immer Hautfarbe, kulturelle Hintergrund, ethnische Zugehörigkeit, dass wir das immer irgendwie benennen müssen in Zeitungsartikeln und wie auch immer, dass man das immer so heraushebt, ja. Deswegen versteht einfach, dass wir sind alle ein Teil dessen. Das ist die Art und Weise, wie wir unsere Gesellschaft gestaltet haben, dass Nationalität, kultureller Hintergrund immer irgendwie relevant ist. Daher den Schritt weitergehen und anfangen, einfach mal sich mit dem Thema zu beschäftigen. Podcast hören, wie wir es gerade hier machen. Auf YouTube gibt es so viele Videos, so viele Menschen, die über ihre Erfahrungen sprechen. Dann gibt es auch natürlich Leute, die dann sogar noch so einen bestimmten Bildungshintergrund haben oder sich wissenschaftlich damit beschäftigen und das auch nochmal versuchen, wirklich zu erklären, was Rassismus eigentlich bedeutet, dass man das einfach versteht. Aber einfach sich mal im Alltag Zeit nehmen und mal da reinhören oder auch reinlesen. Da gibt es beispielsweise auch eine Trainerin, die heißt Tupoka Ogette. Die hat das Buch geschrieben, Exit Racism. Ja, das ist ein Buch extra für weiße Personen, damit die erstmal verstehen, okay, wenn du gerade vor allem ganz frisch in diesem Themengebiet bist, wie man, ja, was es eigentlich bedeutet, was fließt da alles mit ein, dass man so einen Überblick bekommt in dieser Thematik. Und das ist die Grundlage, die bei vielen noch nicht gelegt ist. Das heißt, wenn jeder Einzelne das machen würde oder der Großteil dieser Gesellschaft, ich könnte nachts viel besser schlafen, glaub mir mal, Jungs, ich sag's euch. Also genau, deswegen das auf jeden Fall. Und und dann kann man anfangen zu sprechen. Dann kann man nochmal Fragen stellen. Das habe ich, ja, und es ist auch okay, wenn man Sachen nicht begriffen hat oder Sachen anders eingeordnet hat. Das ist voll okay, bin ich offen für. Aber bitte erstmal diese Arbeit machen und nicht nur anfangen, da alles versuchen abzulehnen. Das ist für mich eine ganz, ganz, ganz starke Haltung, die wir in der Gesellschaft auf jeden Fall brauchen. Und da würde man diesen ganzen Gruppen, die betroffen sind, so einen Gefallen tun, wenn wir überall über diese Thematik sprechen können, als wäre es was Normales.
Und mit einer gewissen Grundlage, eben sich mit dem Richtig. Thema im Vorfeld auseinandergesetzt haben.
Richtig.
So Rachel, bevor wir jetzt dir ganz herzlich danken für deine Zeit und dein Interview, kommen wir zur letzten Frage. Wir haben sie dir ja vorhin schon gestellt und wir sind gespannt, was deine andere Antwort darauf sein wird. Und zwar, liebe Rachel, es wurde eine Zeitkapsel erfunden. Das heißt, du hast jetzt die Möglichkeit, zurückzureisen in der Zeit zu deinem 3- oder 4-jährigen Ich. Und du stehst jetzt vor der kleinen Rachel und darfst dir ein paar Worte mit auf den Weg geben. Was sagst du?
Ja, das ist eine sehr, 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 sehr wichtige Frage. Ich wüsste ganz genau, dass ich die kleine Rachel auf den Schoß nehmen würde und ich würde ihr ganz klar sagen, ey, du bist so geliebt und du bist einfach genug, genauso wie du bist. Das ist so, diese Grundglaubenssätze, die überlebensnotwendig sind im Grunde genommen, die hätten mich auch viel mehr gestärkt in den ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe, mit Rassismus, ohne Rassismus. Ne? Ich habe ja auch noch ein Leben außerhalb von Rassismus sozusagen, dass die mich unfassbar gestärkt hätten, meinem Selbstwertgefühl. Und dementsprechend ist so dieses so, dass du geliebt bist, dass du auch gewollt bist, dass du genug bist, dass du ausreichst, dass du einfach fantastisch bist, ne? Das ist mein täglicher Dialog übrigens. So spreche ich heute mit mir selbst auf jeden Fall. Ich hätte es früher gebraucht und das wäre eine super, super Grundlage gewesen für all die Herausforderungen im Leben, die ich gemacht habe oder die ich erlebt habe, um da auch nicht in meinem Selbstwertgefühl sozusagen gekränkt zu werden oder das immer wieder irgendwie versuchen aufzubauen. Und das ist das, glaube ich, was auch mein inneres Kind gebraucht hätte auf jeden Fall.
Wow, vielen, vielen Dank. Ich war gerade emotional ein bisschen ergriffen, als du den ersten Satz gesagt hast, und zwar, dass du deine kleine Rachel auf den Schoß nehmen würdest, weil das war die erste Person, die auch in den Gedanken mit dem Kind interagiert hat und nicht nur gesagt hat, hey, ich spreche mit ihm, sondern ich möchte es auch nah an mir haben. Deswegen, ich fand die Vorstellung gerade echt sehr, sehr schön. Und ja, jetzt zum Schluss. Du bist gerade völlig, völlig weg, oder Wiren?
Ich bin sehr, sehr glücklich.
Wow.
Okay, das freut mich. Ja, liebe Rachel, wir haben jetzt knapp eine Stunde aufgenommen. Ich muss dir ehrlich sagen, es hat sich kürzer angefühlt, aber es war so viel Schönes dabei und ich weiß, das ist ein brutales und sehr akutes Thema in unserer Gesellschaft, aber ich finde es ein bisschen kontrovers. Ich finde es wunderschön, dass man drüber spricht, weil es unfassbar wichtig ist, drüber zu sprechen. Und bevor ich mich jetzt ausführlich bei dir bedanke, was mir unfassbar wichtig ist und deswegen machen wir auch den Podcast, dass wir genau über sowas sprechen, dass wir Aufklärungsarbeit leisten. Und ich möchte, und da schätze ich auch unsere Community, glaube ich, gut genug ein, und ich weiß, dass ihr wundervolle Menschen da draußen seid, die jetzt gerade zuhören. Lasst uns gemeinsam nicht wegschauen. Lasst uns reflektieren, was passiert ist. Lasst uns reflektieren, was wir machen. Und vor allem lasst uns überlegen und bewusst dieses Thema angehen. Und lasst uns dafür einsetzen, für andere Menschen und im Endeffekt dann auch für uns und diese Gesellschaft. Und lasst uns gemeinsam besser werden und dieses Thema nicht totschweigen. Lasst uns aufstehen und ein Zeichen setzen. Und ich glaube, Björn kommt jetzt langsam ans Mikro. Das heißt, er möchte auch noch was sagen. Deswegen lasse ich dich. Komm her, Großer.
Ja, und vor allem lasst uns bitte damit auseinandersetzen und das Ganze nicht totschweigen. Lasst es wahr werden. Ich glaube, das ist das Wichtigste im Kopf selber, das ganze Thema. Nicht wegzuschweigen, nicht wegzuschauen, nicht die Augen zuzumachen, sondern lasst uns die Augen öffnen und hinschauen. Und dazu gehört es erstmal, auf sich selbst zu schauen.
Und jetzt kommen wir zu diesen ausführlichen und überschwinglichen Worten, Rachel. Ich habe dich da vorher nur einmal kennenlernen dürfen, beim ersten FC Nürnberg, als du den Vortrag gehalten hast. Und ich war da schon sehr begeistert. Und was du jetzt in den letzten, ja, mehreren Stunden, wir waren ja davor auch einen Kaffee trinken, was du entgegengebracht hast, war einfach mit einem Wort zu beschreiben, Power. Einfach nur eine unfassbare Power und eine unfassbare Leidenschaft, möchte ich fast sagen. Und ich finde es wunderschön, dass du das kannst, dass du das machst, weil das ist so unfassbar wichtig. Und ich glaube, ich kann für ganz, ganz viele sprechen. Ich spreche jetzt in erster Linie für mich. Vielen, vielen Dank, dass du dich dafür einsetzt, dass du das machst, weil das in meinen Augen leider in dieser Gesellschaft nicht selbstverständlich ist. Ich finde das brutal powerful. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du mit uns gesprochen hast, und ich bin mir zu 100% sicher, dass ganz, ganz viel in diesem Podcast in die Welt getragen werden wird, und ich bin mir sicher, dass alles in die Welt getragen werden muss. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war wunderschön. Ich bin begeistert von deiner Power, und die berühmten vorletzten Worte hat Björn. Vielen, vielen Dank dir, Rachel.
Gerne. Ich danke euch.
Ich möchte mich einfach nur sehr kurz jetzt da anschließen, weil du es sehr auf den Punkt getroffen hast, Flo. Rachel, einfach nur vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, dich interviewen zu dürfen, für deine Zeit. Das ist nicht selbstverständlich. Wir schätzen es unfassbar wert. Und einfach ganz, ganz, ganz tolle Arbeit. Bitte, bitte, bitte. Und ich glaube, da spreche ich auch im Namen von sehr, sehr vielen Menschen. Mach weiter. Und du wirst gebraucht auf dieser Welt. Und man merkt dich auf dieser Welt. Und das ist ganz wichtig. Jetzt gehört das letzte Wort dir.
Ja, boah, was für starke Worte. Das hat mich jetzt gerade echt berührt. Ich möchte mich auch bei euch bedanken, weil ihr mir mit diesem Interview oder diesem Podcast erstmal auch wieder eine Stimme verliehen habt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und vor allem, weil ihr auch einen Raum für mich geschaffen habt, in dem ich mich wohlfühle und mich zeigen kann, verletzlich zeigen kann und auch wohlgefühlt habe, tatsächlich auch über diese ja sehr schweren Themen eben zu sprechen. Und dementsprechend finde ich es immer toll, wenn die Erfahrungen nicht abgesprochen werden, sondern ihr habt zugehört. Ihr habt einfach zugehört. Und das ist, muss ich sagen, das hat auch immer wieder einen heilenden Effekt. Das darf man nicht unterschätzen. Dass in dem Moment, wo ihr auch dann nicht nur die Inhalte, das, was ich sage, wertschätzt, sondern auch die Arbeit und die, ja, diese ganze Kraft, die ich da reinstecke, das anerkennt, das ist oftmals, was ich auch dann vergesse, ne? Also im Rahmen dieser Arbeit. Und das ist echt dann auch wirklich heilsam für mich. Deswegen gehe ich echt mit einem guten und gestärkten Gefühl aus diesem Podcast und bin sehr, sehr dankbar, dass wir über dieses Thema hier sprechen durften. Vielen Dank euch beiden.